Hier ist der Influence-Podcast. Ihr musstet lange warten auf die neue Folge. Das tut mir sehr, sehr leid, aber ich mache es direkt wieder gut. Denn heute begrüßen wir Luisa Dellert im Podcast-Interview. Ist es okay, dass Influencer jetzt auch über politische Themen sprechen und aktiv zur Meinungsbildung ihrer Follower beitragen? Sollten wir jetzt jubeln oder uns Sorgen machen über diese Entwicklung? Darüber diskutiere ich mit Lou, die natürlich eine klare Position bezogen hat mit ihren Aktivitäten auf Instagram zum Beispiel. Mir ging es im Gespräch vor allem darum, nachzuvollziehen, was sie eigentlich antreibt, warum sie das alles macht und wie sie ihre Macht auch selbst einschätzt gegenüber ihren Followern. Vielleicht habe ich in ein paar Jahren auch keinen Bock mehr auf Politik. Das sagt sie an einer Stelle. Und das beschreibt, glaube ich, sehr, sehr gut, dass sie auch selbst noch dabei ist, herauszufinden, wofür sie eigentlich steht. Es fiel nämlich auch mir im Vorhinein in der Vorbereitung auf das Interview sehr, sehr schwer, sie in eine Schublade zu stecken. Ist sie jetzt Aktivistin, Journalistin, Newsplattform für woke Themen oder irgendwas ganz, ganz anderes? Das versuchen wir jetzt gemeinsam herauszufinden. Also hört uns doch dabei zu. Ich wünsche euch ganz viel Freude beim Interview mit Luisa Dellert.
Hi, liebe Luisa, schön, dass du da bist. Willkommen im Influence-Podcast.
Ich freue mich sehr.
Ich freue mich auch total. Ich glaube auch, dass ganz viele Hörer dich schon kennen. Du bist ja wirklich eine der bekanntesten Influencerinnen, kann man sagen, hierzulande. Und vielleicht wissen auch sehr, sehr viele eben, wer du bist, aber noch nicht unbedingt, was für einen interessanten und manchmal vielleicht auch kurvenreichen Weg du gegangen bist, um jetzt hier zu sein, wo du bist. Vielleicht magst du uns mal alle so ein bisschen mitnehmen und deine Geschichte kurz und knapp in eigenen Worten erzählen, die du so mitbringst heute.
Okay, kurz und knapp ist eine Herausforderung. Ich probiere es mal. Ich habe mich 2013 angemeldet auf Instagram, damals aus dem Grund, weil ich abnehmen wollte. Damals wusste ich noch gar nicht, was eine Influencerin ist. Ich war gerade mit meiner Ausbildung fertig. Ich habe bei meinem Vater im Unternehmen angefangen zu arbeiten. Und ich war einfach zur richtigen Zeit damals, glaube ich, am richtigen Ort, weil viele Leute meine Bilder gefeiert haben, die ich dann da hochgeladen habe, ne, so vom Abnehmen und dann meine Sixpack und dann meine Workout-Videos. Und da kamen auf einmal ganz viele Menschen auf meinen Account. Damals wusste ich auch noch nicht, dass man das FollowerInnen nennt. Und das wurde dann irgendwie immer mehr und immer mehr. Und nach ein paar Jahren habe ich ganz viel abgenommen, habe das auch immer begleitend auf Instagram so ein bisschen dann halt dokumentiert und hatte dann irgendwann eine Herz-OP. Und die hat mich in meinem persönlichen Leben dann so ein bisschen dazu gebracht, dass ich gemerkt habe, okay, ich kann nicht mehr die ganze Zeit Sport machen und möchte ich auch nicht mehr. Da gibt es einfach wichtigere Dinge als ein Sixpack. Also habe ich mich selbst so ein bisschen mit dem Thema, hey, wie kann ich eigentlich für mich so ein Wellbeing finden, so Selbstliebe und so. Das waren dann einfach bei mir im Privaten meine Themen und die habe ich natürlich auch auf Instagram weiterverfolgt. Und irgendwann kam in einem Urlaub mit meinem damaligen Freund dann irgendwie das Thema Nachhaltigkeit auf, weil es eine Situation gab. Ich wollte so richtig oberflächlich im Meer, unter Wasser, so ein typisches Influencer-Innenbild haben mit der GoPro und überall um mich herum schwamm dann der Müll. Und erst im Hotel habe ich dann mal so ein bisschen mich hinterfragt, warum ich den dann nicht mit rausgenommen habe, sondern mich mehr darüber aufgeregt habe, dass das Bild nicht gut aussieht. Und so kam ich dann halt zu dem Thema. Ja, und ohne Nachhaltigkeit oder mit Nachhaltigkeit kommst du dann auch ganz schnell zur Politik so rum, weil das nun mal irgendwie auch einhergeht, was auch Gesetze zum Beispiel angeht. Und deswegen bin ich jetzt da, wo ich bin und beschäftige mich irgendwie mit dem, was mich interessiert.
Da gehen wir jetzt gleich auch noch im Detail drauf ein. Was würdest du denn sagen, hat dir dieses Influencer-Dasein oder die Kommunikation auf Social Media so am Anfang gegeben und hat sich das vielleicht auch verändert im Laufe der Zeit? Also war das für dich so eine Art Bühne oder so eine Art Möglichkeit, mit anderen Leuten in Austausch zu treten? Was war so das, wo du gesagt hast, boah, das gibt mir so viel, dass ich damit auch weitermache über all die Jahre?
Also angefangen habe ich ja damit einfach, weil ich diese Motivation und Inspo gesucht habe von anderen Accounts. Und dann kam das natürlich ganz schnell, je mehr ich abgenommen habe, je mehr Haut ich gezeigt habe, desto mehr FollowerInnen kamen, Likes, Kommentare. Ich habe halt voll die Aufmerksamkeit bekommen und das war wie so eine Droge für mich. Also ich fand das geil. So eine Bühne, wie du gerade gesagt hast, das war cool. Das war Selbstdarstellung 100 und ich habe das voll genossen, weil ich glaube, ich diese Aufmerksamkeit im Offline-Leben vielleicht nicht so bekommen habe oder nicht so wahrgenommen habe. Und ich würde aber behaupten, dass sich das bei mir einfach über die Jahre, ich werde älter, ne, man ist reflektierter, man lernt auch ein bisschen daraus. Inzwischen ist es jetzt nicht mehr so, dass ich da irgendwie so eine Selbstdarstellung fühle, sondern eher, davon profitiere, mich mit anderen Menschen auszutauschen und mehr in die Kommunikation zu gehen, als immer nur zu sagen, hier, guck dir mal mein Sixpack an.
Und das ist ja im Endeffekt jetzt wirklich so dein Job, ne, oder dein Lebensinhalt. Vielleicht magst du es auch mal so ein bisschen einordnen. Du hast ja auch schon Mitarbeiterinnen und so, hast deinen eigenen Online-Shop, also so ein Ökosystem irgendwie und machst so, ja, verdienst deinen Lebensunterhalt damit ja im Endeffekt auch, ne?
Ja, voll, total. Also klar, am Anfang wusste ich nicht, dass man, also ich kann mich noch erinnern, ich wurde mal auf das erste Blogger-Event nach Hannover ins Aspria damals als Fitness-Bloggerin eingeladen und ich wusste nicht, was BloggerInnen sind. Ich kannte die ganzen Frauen nicht, die da waren. Und die haben dann alle schon erzählt, dass sie ihr Business haben und mit ihrem Blog, nicht mit Instagram, sondern mit ihrem Blog, Geldeinnahmen haben, weil sie da Werbung schalten. Und ich habe nur Bahnhof verstanden. Und ich habe dann einfach ziemlich früh tatsächlich auf Instagram gemerkt, okay, ich zeige jetzt hier meine Workouts. Und ich kann ja aber auch gleichzeitig damit dann auch Geld verdienen, weil ich ja irgendwie mehr Zeit da rein investiere, als in den Job, den ich eigentlich bei meinem Arbeitgeber irgendwie ausübe. Und dann habe ich irgendwie damals den ersten Fitnessplan erstellt. Das muss ich vielleicht noch dazu sagen. Also ich habe eine Fitnesstrainer-Lizenz, die habe ich im Fitnessstudio gemacht, weil ich da gearbeitet habe. Mein damaliger Freund hat das studiert und so haben wir den dann erstellt. Und dann kam das, dass ich das erste Mal damit irgendwie Geld verdient habe. Und gemerkt habe, hey krass, ich erreiche da Menschen und wenn ich den Menschen was verkaufen möchte, dann schaffe ich das. Und ja, heute sind es dann eher die Kooperationen. Ich habe aber auch meinen Online-Shop Naturalu. Ich habe ein Buch geschrieben, ich gebe Workshops. Das sind so die meine Einnahmequellen.
Ich würde voll gerne auch so ein bisschen von dir noch Insights kriegen da rein, wer die Leute sind, die dir so folgen, so deine Community. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen beschreiben, wer sind denn die Leute? Wie viel weißt du über sie? Vielleicht kann man das auch so ein bisschen schon eingrenzen, so wie ticken die, was sind das für Menschen?
Also das Coole ist tatsächlich, und das ist auch das Besondere von meiner Community, und darum schwärme ich auch von dieser Community total gern, die sind mit mir den ganzen Weg mitgegangen, ganz viele. Also man könnte ja denken, dass als alle in diesem Fitness-Level bei mir dazugekommen sind, dass sie dann danach weggehen, wenn sie bei mir auf einmal Zellulite sehen und ich über Politik spreche. Aber mir hat mal eine Followerin das Kompliment gemacht, dass ich für sie wie so eine digitale Schwester bin und dass man ja einer Schwester auch nicht die Freundschaft kündigt und sagt, hey, ich rede nicht mehr mit dir, weil du dich jetzt für ein anderes Thema interessierst. Das heißt, die Altersstruktur ist so zwischen, ich würde sagen, die meisten zwischen 23 und so 34. 80% Frauen. Es kommen jetzt immer mal wieder ein bisschen mehr Männer dazu durch das Politikthema, aber die meisten bleiben ehrlicherweise nicht, sondern haten eher. Also da können wir vielleicht später auch nochmal drüber sprechen. Also sehr viele Frauen, die meinen Weg so mitgegangen sind und sich mit mir so ein bisschen irgendwie identifizieren können.
Hast du so pre-Corona auch Follower persönlich getroffen, so ja Follower-Treffen gemacht oder bist du mit manchen so im Austausch, dass vielleicht auch über die Jahre Freundschaften entstanden sind?
Ja, es sind tatsächlich Freundschaften entstanden durch Instagram und ich mag es auch total mit den Menschen hinter diesen Accounts in Kontakt zu treten, liebe ich, weil man sich doch irgendwie gegenseitig nochmal feedbacken kann und erzählen kann und dann einfach mal die Person dahinter auch in real sieht. Deswegen, klar, sprechen mich auch mal Leute an, das kommt jetzt nicht jeden Tag 30 Mal vor, aber es kommt mal vor, wenn ich am Wochenende unterwegs bin und ich habe ja damals zum Beispiel auch das Fitnessfestival in meiner Heimat, in meinem Stadtbad aus meinem Heimatort organisiert. Und da kamen dann ja mehrere hunderte Menschen irgendwie mit mir am Wochenende zusammen, um da zu schlafen, gemeinsam eine 80er-Party zu machen. Und klar, da hat man sich dann auch unterhalten und ist in den Austausch gegangen.
Ja, ich finde das immer super spannend und wichtig, da auch nochmal mehr drüber zu sprechen, über diese, ich sag mal, sehr intensiven Bindungen zwischen InfluencerInnen und FollowerInnen, weil viele Menschen von außen, die jetzt nicht so aktiv auf Social Media sind oder Leuten folgen dort, das manchmal gar nicht einordnen können oder einschätzen, ne, was da für Bindungen entstehen. Und wenn du selber sagst, boah, manche sehen mich als digitale große Schwester, das ist ja schon was sehr, sehr Persönliches, ne?
Was Persönliches und gleichzeitig etwas, bei dem ich weiß, dass ich halt auch krasse Verantwortung trage, ne? Weil wenn wir jetzt mal wieder in diese Ebene gehen, wenn es darum geht, dass ich Werbung mache, muss ich ganz klar sagen, dass die meisten mir ja gefühlt blind vertrauen. Also ich hoffe, dass trotzdem nochmal hinterfragt wird. Aber natürlich, dadurch, dass ich so eine persönliche Bindung vielleicht zu meiner Community habe, ist es schon so, dass sie mir mehr glauben, als Dinge zu hinterfragen. Wo ich natürlich einerseits Verantwortung total dafür trage und andererseits ist es natürlich auch ein bisschen gruselig, weil eigentlich kennen mich die Personen ja gar nicht richtig.
Ja, zu dem Thema will ich eben sowieso gleich noch kommen. Ich würde vorher dann einmal aber nochmal diesen kleinen Pivot sozusagen ansprechen. Was heißt klein? Wahrscheinlich war er für dich sehr, sehr groß. Eben diese Hinwendung zur Politik, die ja auch verbunden war, teilweise intensiv, vielleicht lief das nicht ganz zeitgleich ab, aber ich verbinde das irgendwie im Nachhinein so ein bisschen damit, dass du ja auch eine Crowdfunding-Aktion gestartet hast und Leute dazu aufgefordert hast, Kleinspenden zu geben oder was auch immer sie wollen, um dich zu unterstützen, um mehr dieser politischen Inhalte sozusagen zu produzieren. Vielleicht magst du auch mal darüber so ein bisschen sprechen, wie du diese Zeit damals erlebt hast, wo ja wirklich auch eine sehr große mediale Aufmerksamkeit auf einmal auf dir lag.
Ja, voll. Also ich muss dazu noch mal ein ganz kleines bisschen zurückgehen. Das hat halt mit dem Thema Nachhaltigkeit ja angefangen. Und da habe ich mich einfach entschieden, zu schauen, dass ich eben nicht mehr nur um Geld zu verdienen, alles annehme an Kooperation, was geht. Also ich habe das generell noch nie gemacht, dass ich einfach alles annehme. Ich habe schon immer geguckt, okay, ich mache Werbung für Dinge, für die ich wirklich einstehe. Aber ich habe so diese ethischen Werte und diesen Nachhaltigkeitsaspekt natürlich nie, den habe ich nie mitgedacht. Und seitdem ich mich mehr mit dem Thema auseinandergesetzt habe, habe ich natürlich auch angefangen, da auszusortieren. Und es gab eine Zeit, in der Nachhaltigkeit hier in Deutschland noch kein Trend war und damit auch die Unternehmen sich damit noch nicht so stark auseinandergesetzt haben und mir kein Geld zahlen wollten, um Werbung für Nachhaltigkeit zu machen. Das heißt, ich habe weniger und ich kann auch definitiv sagen, viel weniger verdient als in meiner Fitnesszeit. Und dann kam halt das Thema Politik dazu. Das kam halt aber auch dazu, weil ich einfach gemerkt habe, okay, ich habe damals lieber GZSZ geguckt, anstatt die Tagesschau. Und mir fehlen einfach super viele Zusammenhänge und Hintergründe. Und ich müsste da vielleicht mal was aufholen. Das war, ich weiß nicht, ich war im Bundestag und habe mich mit Christian Lindner getroffen und dachte, ich hau richtig auf die Kacke mit meinen 26 Fragen und habe null verstanden. Und da dachte ich halt, okay, alles klar, Luisa, jetzt musst du da vielleicht noch mal ein bisschen an dir arbeiten. Und auch das habe ich ja wieder mit in meinen Instagram-Live so ein bisschen getragen. Und dann kam es halt, dass ich gedacht habe, okay, hey, wenn Funk total viel Politikformate irgendwie umsetzen kann und andere das können, Thilo Jung, dann möchte ich das auch gerne, weil ich merke, dass meine Community genauso wenig weiß wie ich zum Teil und sich nicht traut, die Fragen zu stellen, die ich stelle. Und dann war das halt oft so, dass ich noch nicht in Berlin gewohnt habe. Ich war in Braunschweig, bin immer hin und her gefahren, habe mir eine Kamerafrau, einen Kameramann, also immer Leute dazu geholt, die mit mir dann im Bundestag gehen und das filmen und. Und das habe ich halt erstmal alles von meinem Geld bezahlt und wusste aber gleichzeitig, dass Formate wie Thilo Jung oder Funkformate das natürlich irgendwie finanzieren können. Und ich habe das halt von meinem Privatgeld gemacht, was ja auch erstmal okay ist, aber ich dachte mir, gleichzeitig verdiene ich damit kein Geld. Dann hatte ich mit Thilo Jung gesprochen und habe ihn gefragt, wie er das macht. Und er meinte, ja, Spenden. So. Und dann dachte ich, naja, gut, wenn er das kann, dann kann ich das ja vielleicht auch mal als erste Influencerin in Deutschland einfach so ein bisschen in die Gänge leiten und auch erklären, warum ich das eigentlich machen will. Also das Geld war nicht irgendwie da, um nach Dubai auszuwandern oder mir irgendwelche Gesichtsmasken zu kaufen oder das Geld auf meinem Konto zu lassen, sondern ich habe immer ganz transparent gesagt, hey, ihr werdet komplett transparent sehen, wie viel Geld da ich mit einnehme, was ich damit mache und ich werde es auch von meinem Steuerberater beglaubigen lassen, das mal auf meine Seite stellen und, weil ich richtig Schiss schon hatte, dass da was kommt. Naja, und dann war es ja so, dass ich da, also einen wirklich großen Shitstorm hatte, der vielleicht so ein bisschen tatsächlich rückblickend in meiner Kommunikation lag. Ich hätte es besser kommunizieren müssen, beziehungsweise hätte ich vielleicht erstmal auch 2-3 Beispielvideos haben müssen, damit die Leute wirklich verstehen, was ich damit machen will. Aber was ich da für Kommentare gekriegt habe und wie das aus dem Ruder gerissen ist, das war im Nachhinein, finde ich, einfach unfair.
Ja, ich habe das damals, glaube ich, so ein bisschen irgendwie wahrgenommen, dass sehr viele Leute dann auf einmal auf dich aufmerksam wurden, die dich gar nicht unbedingt selber kannten, die nicht Teil der Community waren und das so ein bisschen als Beispiel genommen haben für ihre allgemeine Influencer-Hate-Kritik sozusagen, die sie eh schon immer in sich getragen haben und das konnten sie dann rauslassen an der Stelle. Und viele Medien haben das ja auch teilweise so ein bisschen so geframed, ne?
Ja, voll. Also es ging komplett durch die Medien. Ich habe, weiß ich nicht, TAF hat gleich einen Tag später angerufen, irgendwie ZDF, RTL, die wollten alle mit mir Interviews haben und ich wollte einfach nur noch von der Bildfläche verschwinden, weil ich noch ganz genau weiß, dass ich habe von meinem von meinen Freundinnen und von meinem Freund die ersten Nachrichten gekriegt, die meinten so, Luisa, jetzt geht's los. Und in den Medien stand dann halt, Influencerin Luisa Dellert bettelt im Internet um Spenden, um ihr Leben zu finanzieren. Was natürlich totaler Bullshit ist, aber natürlich klickt da jeder drauf. Und also man muss es auch auseinanderhalten. Meine Community, die stand komplett dahinter. Die haben mich da auch supportet und haben gesagt, ey, voll geil, Luisa, weil das ist ein anderer Weg, den du als Influencerin gehst als andere. Und du machst es voll transparent und voll cool. Und das waren eher die, wie du schon sagst, die vielleicht eh schon keinen guten Eindruck von dem Beruf als Influencer oder Influencerin hatten, die dann darauf natürlich total angesprungen sind. Und das merke ich auch jetzt. Hass ist ein krasses Wort, aber ich würde sagen, inzwischen entsteht einfach auch so ein Hassbild gegenüber weiblichen Influencern. Also ich, das ist schon nochmal ein Unterschied als zu Männern. Und das erlebe ich halt im Moment jeden Tag auf Instagram.
Woran machst du das fest?
Was genau, dass dieser Hass einfach entsteht.
Und gegen Frauen vor allem gerichtet ist?
Weil ich schon oft das Gefühl habe, wenn das Berufsbild als Influencer oder Influencerin thematisiert wird, in den Medien, in Büchern, in Podcasts und, wird ganz viel über Frauen gesprochen. Es ist natürlich auch ein großer Teil an Frauen, aber es gibt auch viele männliche Influencer. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass dieser Hate oder diesen Hass, den ich auf meinem Account abbekomme, und ich würde gerne was anderes sagen, aber es ist leider nicht der Fall, der begegnet mir nur von Männern. Und das sind Männer, die mir nicht folgen. Das sind Männer, die, glaube ich, eh schon sehr voreingenommen sind, die einfach ein Bild gegenüber, sich einfach ein Bild ausgemalt haben, was für sie eine Influencerin ist. Und das ist dann dementsprechend das, was sie dann bei mir auf dem Account rauslassen.
Tauschst du dich dazu auch mit anderen Influencern aus oder Influencerinnen vor allem?
Ja. Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß, dass es vielen einfach so geht und ich kann ja auch Kritik verstehen. Also ich kann es nachvollziehen, dass da kritisiert wird und das ist ja auch richtig und gut. Aber diese konstruktive Art und Weise, die fehlt mir. Und ich gebe da ja einfach, einmal ist das so ein bisschen, wir als Influencer müssen selbst auch mal ein bisschen drüber nachdenken, dass man Verantwortung einfach trägt und auch überlegen, was man da für Werbung macht und was nicht. Ich kann da einfach immer nur appellieren, da nochmal drüber nachzudenken. Gleichzeitig sind so eine Formate wie eine Bildschirmkontrolle von Olli Pocher einfach total fehl am Platz, weil die das so krass befeuern. Und es ist einfach schade. Also ich bin da oft sehr traurig drüber.
Ja, ich glaube auch, man muss unbedingt differenzieren zwischen sachlicher Kritik und dann Kritik, die eher, ich sag mal, Hass schürt oder ne, auch zu so einer Mobbildung führt, wie ich auch finde, dass Oliver Pocher das oft macht. So, der fängt immer vielleicht bei einem Punkt an, der wirklich kritikwürdig ist, aber dreht das dann so, dass es halt auf eine sehr persönliche Schiene gegen Menschen in einer Art Hasskampagne schon gerichtet ist und er animiert halt Leute auch dazu, dann diese Leute mit Wellen zu überhäufen. Ne?
Und das ist halt schade, weil natürlich darf man kritisieren, dass dass Influencer Geld mit Scheiße auch manchmal verdienen. Ne? Also da würde ich ziehe mich da definitiv nicht mit rein, aber es gibt Kollegen und Kolleginnen von mir, bei denen ich das auch nicht gut finde. Aber Olli Pocher verdient ja damit Geld, dass er sich über diese Menschen lustig macht. Und das weiß man gar nicht, dass er damit eigentlich total ist, dass er daraus halt ein Business so gemacht hat. Und das sowas finde ich einfach unfair. Das finde ich einfach nicht cool.
Ja. Ich würde noch mal so ein bisschen zu dem eigentlichen Ursprung so dieser Negativreaktion kommen, nämlich deiner Hinwendung zu politischen und gesellschaftlichen Themen. Was glaubst du, war es denn neben diesem Interesse für Nachhaltigkeit und diesen vielleicht Momenten, wo du gemerkt hast, oh Gott, ich muss hier echt noch aufsatteln, was dich so richtig politisiert hat? Gab es da noch Personen oder Dinge, die du irgendwie in der Zeit wahrgenommen hast oder war es wirklich dieses intrinsische Interesse im Bereich Nachhaltigkeit und dann eben auch Politik?
Ja, tatsächlich. Also das war es wirklich. Es war so dieses Nachhaltigkeitsthema und wie gesagt, ich weiß noch, ich habe Anne Will damals geguckt und da saß unter anderem Christian Lindner und es ging um den Emissionshandel und dann hatte ich einfach eine große Klappe, obwohl ich überhaupt nichts verstanden habe. Und dann sitzt du halt irgendwie anderthalb Wochen später im Bundestag und das war halt für mich so ein, weiß ich nicht, ich, habe mich nie für den Bundestag interessiert. Ich hätte auch davor wahrscheinlich, wenn du mich vor ein paar Jahren davor gestellt hättest, hätte ich dann nicht mit Stolz ein Selfie davor gemacht und mich gefreut. Das hätte mich nicht interessiert. Und es kam halt einfach, weil ich gemerkt habe, Kacke, ich habe da was echt nicht verstanden. Und das war mir selbst irgendwie so unangenehm, dass ich, ja, dass ich gemerkt habe, okay, da will ich ein bisschen aufholen so. Und ich dann auch gemerkt habe, in Unterhaltungen auf Instagram, wenn mich meine FollowerInnen gechallenged haben, dass ich da einfach gar nicht so richtig mitreden konnte, weil ich es nicht verstanden habe zum Teil. Ich dann aber auch gemerkt habe, dass viele dabei waren, die es eben auch nicht verstehen. Und dann dachte ich, okay, dann kann ich das auch öffentlich machen, dass ich da einfach Nachholbedarf habe. Und dann, ja, habe ich einfach einen krassen Zuspruch dafür gekriegt und das natürlich auch weiter auf Instagram ausgeführt, weil ich da noch gerne sagen möchte, alles, was ich auf Instagram mache, ich werde immer so oft von Medien in Schubladen gesteckt. Also es wird dann mal gesagt, so die Politik-Influencerin, die Nachhaltigkeits-Influencerin, die Fitness-Influencerin. Aber eigentlich bin ich einfach Lou. Also es ist ja ganz normal, dass man nicht auf der Stelle stehen bleibt, sondern sich irgendwie weiterentwickelt. Und das habe ich halt über die Jahre getan. Und ich finde es für mich einfach angenehmer, im Internet das zu zeigen, was mich auch persönlich interessiert. Ich könnte jetzt nicht im Internet die ganze Zeit Fitness machen, weil ich habe einfach keinen Bock drauf. So, wenn ich laufen gehen will, dann zeige ich das. Und wenn nicht, dann nicht. Und ich will da einfach nichts vorspielen. Und deswegen ist eigentlich alles, was du da siehst, das, worauf ich Bock habe. Und vielleicht habe ich in ein paar Jahren keinen Bock mehr auf Politik.
Das wollte ich dich so ein bisschen tatsächlich selbst fragen und deine persönliche Einschätzung mal dazu hören. Ich nehme es in meinem Freundeskreis oder in den verschiedensten Freundeskreisen, über die ich mich jetzt im Laufe der letzten 10 Jahre bewegt habe, ein bisschen so wahr, dass tendenziell sich tatsächlich Frauen weniger für politische Themen nicht unbedingt interessieren, aber weniger darüber sprechen. Also ich bin zum Beispiel wirklich, also durch, ich weiß nicht warum, aber durch Zufall vielleicht, seit ich, glaube ich, 13, 14 bin, unfassbar interessiert an Politik. Deshalb habe ich das quasi immer als ein für mich interessantes Thema wahrgenommen. Und wann immer darüber diskutiert wurde, bin ich immer mit reingegangen und hab mitgeredet sozusagen und habe dann im Laufe der Jahre natürlich auch dazu gelernt und so weiter. Aber mir ist immer aufgefallen, dass ich ab irgendeinem Punkt immer nur mit Männern diskutiert habe. Ich weiß nicht, ob du das auch so beobachtest und ob du vielleicht eine Erklärung hast oder so, warum das so sein könnte.
Also ich glaube, eine abschließende Erklärung habe ich leider nicht dafür, aber ich sehe, tatsächlich war das bei mir so dieser Moment, als ich das richtig verstanden habe. Ich saß mal oder stand mal mit Philipp Amthor auf so einem Panel von einer Jungen Union-Veranstaltungen so. Und tatsächlich habe ich da einfach den ganzen Abend nur mit Männern geredet und Männer haben mir dazwischen geredet und angefangen zu lachen, als ich meine politische Meinung kundgetan habe. Und das war der Abend, an dem ich verstanden habe, krass, hier sind ja nur Männer, so, wo sind denn eigentlich die Frauen? Und das hat mich dann auch wieder zum Thema Feminismus so ein bisschen gebracht, um mich damit überhaupt mal auseinanderzusetzen. Und ich habe natürlich in meiner Bubble, aber das ist natürlich auch meine Community-Bubble, schon das Gefühl, dass Frauen sich für Politik interessieren und sich da auch auseinandersetzen. Aber eben diese Debattenkultur auf Instagram halt eine Katastrophe ist. Weil wenn du da einmal sagst, ich habe das nicht verstanden oder einfach einen Fehler in deinen Gedanken hast oder in deiner Argumentation, dann wirst du halt oft gleich auseinandergenommen. Und ganz oft sind das nun mal Männer. Das bedeutet jetzt auch nicht, dass ich Männer hasse oder scheiße finde, aber es ist tatsächlich so. Und ich glaube, da muss man einfach wieder mehr offen für so einen Diskurs sein und mehr einander zuhören und sich auch mal oder einer anderen Person eingestehen dürfen, dass sie auch mal was falsch sagt und dann sagt, hey, sorry, danke, dass du mich korrigiert hast, habe ich nicht gewusst.
Ja, das passt auch so ein bisschen, weil ich habe es mir auch immer so ein bisschen in der Beobachtung erklärt, dass es vielleicht auch, ich sag mal, die Tendenz von Frauen ist, nicht in den Konflikt zu gehen und Dinge auch mal zu Ende zu diskutieren. Das trifft auf mich auf jeden Fall zu. Also ich mag eigentlich auch nicht so Streit und Konflikt und ich habe das Gefühl, das ist ja, ohne das jetzt pauschal zu sagen, aber ich erlebe es bei Männern häufiger, dass auch eine einfache Konversation immer eine Art Kampf ist. So, jeder will den anderen übertrumpfen und Recht behalten, auch untereinander am Ende. Und wenn Frauen einsteigen, werden die halt genauso untergebuttert und müssen dann sehr hart mitdiskutieren oder mitgehen, um irgendwie Gehör zu finden. Ne? Vielleicht ist es auch das so ein bisschen, so eine Mentalität, die da reinspielt. Und dann denken sich halt viele, ach komm, ich lasse es vielleicht. Aber ja, das ist, glaube ich, jetzt auch eine sehr subjektive Wahrnehmung.
Ja. das kann schon sein und du hast schon recht, man darf das natürlich nicht pauschalisieren. Ne? Es gibt mit Sicherheit auch Frauen, die da genauso handeln. Ich kann halt dann nur aus meinen persönlichen Erfahrungen, die ich halt auf meinem Account mache oder wenn ich halt mal irgendwie auf Reise gehe und mal einen anderen Account besuche, dann ist es halt einfach oft so, dass es ja eher Männer sind.
Mhm. Es ist ja so, dass sich unglaublich viele Influencer in den letzten Jahren so ein bisschen diesen politischen Themen geöffnet haben. Das hat man sehr lange irgendwie auch ein bisschen, hatte ich das Gefühl, gefordert, dass Influencer ihre Reichweite nutzen, um für gesellschaftliche Themen sich stark zu machen. Und es ist jetzt halt mehr und mehr passiert. Also zwei sehr bekannte Beispiele, Diana zu Löwen, Rezo zum Beispiel. Sagst du oder kannst du erklären auch, warum das insgesamt so eine Art Entwicklung ist hin zu diesem Thema? Bei dir war es halt was sehr Individuelles. Gibt es da übergeordnete Themen, die dazu beigetragen haben vielleicht?
Ich glaube, war es bei Diana nicht auch der Upload-Filter, der dazu so ein bisschen geführt hat? Ich weiß es gar nicht. Ich habe das jetzt bei ihr und Rezo nicht so verfolgt. Bei Rezo würde ich auch gar nicht sagen, dass er jetzt unbedingt ein krasser politischer Influencer oder YouTuber ist. Er hat ja einmal dieses Video rausgehauen und sich dann immer mal wieder geäußert, aber macht es jetzt nicht jede Woche zu den aktuellsten politischen Themen. Ich finde nur generell es ehrlicherweise sehr begrüßenswert, dass jetzt mehr InfluencerInnen mit einer Reichweite auch Themen auf ihrer Seite ansprechen, die wichtig sind. Wichtig finde ich nur, dass sie es wirklich machen, weil sie Bock drauf haben und nicht merken, es kommt jetzt gerade gut an, es ist ein Trend, weil da steht dann oft im Gegensatz zu dem, was sie vielleicht in ihren Kooperationen umsetzen. Und das habe ich letztens auch bei mir, ich muss mich ja auch manchmal hinterfragen, halt auch gemerkt, dass ich über ein Thema gesprochen habe und dann gleichzeitig eine Podcast-Werbung hatte, bei der ich dachte, Lisa, du kritisierst gerade etwas, für was du jetzt dann irgendwie Werbung machst. Und dann muss man halt auch gucken, okay, ist es dann ethisch vertretbar, das zu machen oder sagt man das dann halt ab?
Welche Werbung war das, kannst du das sagen?
Tatsächlich war oder wäre das für Nike gewesen und das habe ich, also das habe ich halt nicht gemacht.
Ah, okay, also hast du sie dann abgesagt sozusagen,
ja, genau.
Als du das gemerkt hast. Okay.
Ja, kommt nicht in meinem Podcast vor.
Ja. Ja, weil ich würde mich jetzt trotzdem auch nochmal so ein bisschen dann eben darauf fokussieren, was du jetzt machst und wie du dich selber verstehst. Du hast es eben schon so ein bisschen gesagt, so du bist Lou, du stehst für das, was dich interessiert und gehst halt so deinen Weg und entsprechend wirst du auch deine Themen sozusagen auswählen. Aber ich glaube, es ist immer auch trotzdem hilfreich, von außen so eine Art Schublade mal aufzumachen und dich mal so ein bisschen einordnen zu lassen, was du bist oder was das Ziel auch deiner Tätigkeit ist, wenn du jetzt in der Außenwahrnehmung mal drauf schaust. Ne? Also bist du Aktivistin, bist du Journalistin, bist du eine News-Plattform? Also was würdest du sagen, ist das, was es am Ende überschreiben würde?
Ja, das ist eine Frage, mit der triffst du mich richtig, weil ich kann es dir im Moment... Lou bedeutet auch immer ein bisschen Chaos im Kopf und Lou bedeutet auch immer sehr emotional und von 0 auf 100 irgendwie Entscheidungen treffen und ich habe mir nie einen Plan gemacht, wo ich in 5 Jahren sein möchte oder in 3 Jahren. Ehrlicherweise nicht mal im Moment, wo ich 2022 Ende des Jahres stehen will. So, das ist etwas, was ich noch umsetzen muss und deswegen, wenn du mir jetzt die Frage stellst, ah, wo will ich hin und wo würde ich mich einordnen? Ich kann es dir nicht sagen. Die einen sagen, ich bin eine Journalistin, was ich überhaupt nicht so sehe, weil ich das nicht gelernt habe, weil ich diese Skills überhaupt nicht drauf habe. Andere sagen, ich bin eine Influencerin, damit kann ich d'accord gehen, weil ich bin es nun mal. So, dann habe ich einen Online-Shop, dann sagen manche, ich bin eine Unternehmerin. Manche sagen, weil ich ein Buch geschrieben habe, bin ich eine Autorin. Also ich finde es voll schön. Ich glaube, ich will mich einfach immer nur Lou nennen, weil ich mich mit keiner Sache so richtig identifizieren möchte.
Mhm.
Voll schwierig.
Ja, ist es.
Wie würdest du mich denn sehen?
Ich habe tatsächlich eine ganze Liste aufgeschrieben und konnte es sehr schwer greifen. Also eben weil du ja schon auch eine Art, ich sag mal, also es wirkt manchmal, als hättest du in dir selbst so eine Art Bildungsauftrag entwickelt und als würdest du Menschen auch wirklich aufklären oder informieren wollen, eben über das, was du auf dem Weg gelernt hast. Also man merkt, es ist so deine persönliche Lernreise, aber trotzdem hast du ja immer in den Momenten, wo du dann etwas herausgefunden hast oder was gelernt hast, immer oder machst es immer so, dass du das dann aufbereitest und in Posts oder in Podcast-Episoden sozusagen zur Verfügung stellst. Also hast du damit ja schon oder bist ein Content-Creator, der auch wirklich Inhalte vermittelt, die jetzt nicht nur ja, ich weiß nicht, so Eindrücke oder Inspiration vermitteln wollen, sondern wirklich Wissen. Und trotzdem vermischt sich das sehr, sehr häufig eben mit deiner Person, deiner persönlichen Geschichte, deiner Meinung vor allem auch, was ich bei politischen Inhalten halt immer sehr wichtig finde, das auch immer mitzusagen, ne? Also wer bei dir oder dir folgt, der weiß eigentlich, wo du politisch ungefähr stehst. Und trotzdem ist es manchmal so ein bisschen schwierig zu unterscheiden zwischen, was ist jetzt deine persönliche Ansicht und was ist jetzt wirklich eine handfest recherchierte Information sozusagen, die ja fest zementiert ist.
Ja, ist ein guter Hinweis. Ich dachte eigentlich, dass ich das inzwischen so ein bisschen gut kann, dass ich sage, hey, das ist jetzt meine Meinung. Und wenn dann halt so Faktenpostings kommen, dass man halt auch sieht, okay, das sind Fakten, hier sind die Quellen, da habe ich das her und das habe ich jetzt zusammengeschrieben. Vielleicht ist das was, was ich nochmal ein bisschen mehr auseinanderhalten muss. Allerdings weiß ich gar nicht, ob ich das ganz kann. Also ich glaube, ich werde das ja nie ganz trennen können. So, ich auch so dieses Ding, wenn ich über Politik spreche, ich glaube auch, dass jeder Journalist und jede Journalistin irgendwo ja eine Meinung hat. Und ich glaube nicht, dass man das ganz, ganz krass abstellen kann. Also man kann das probieren, aber irgendwie ist es doch immer in einem so ein bisschen drin. Was aber nicht bedeutet, dass ich jetzt nicht mit der FDP sprechen würde. Also weißt du, was ich meine? Ich habe ja auch alle Parteien so bei mir irgendwie dann immer mal als InterviewpartnerInnen dabei, eben weil ich das ausgewogen haben möchte. Ich bin in keiner Partei, weil ich meine Follower nicht beeinflussen möchte. Ich würde nie vor der Wahl sagen, wen ich wähle, weil ich meine Follower nicht beeinflussen möchte. Also das sind so die Sachen, wo ich schon probiere, bestmöglichst irgendwie Verantwortung zu übernehmen.
Ja, okay, das finde ich spannend, dass du das zum Beispiel nicht sagen würdest. Weil, also ich hatte das Gefühl, so in letzter Zeit hast du dich schon aber gerade bei der Corona-Politik jetzt auch klar gegen zum Beispiel die CDU oder so positioniert. Das heißt, man weiß wahrscheinlich, dass du die nicht wählen wirst. Damit gibst du ja im Endeffekt auch schon so eine, wie Rezo das damals ja auch ähnlich gemacht hat, so eine Nicht-Empfehlung ab, oder?
Ja, kann man natürlich so auslegen, aber ich habe nie gesagt, dass ich die CDU an sich komplett scheiße finde. Ich habe immer darauf verwiesen, was ich genau scheiße finde. So. Und gut, dass jetzt die SPD und die Grünen nicht jetzt krasse Maskenaffären haben, das ist jetzt leider so, weil sonst hätte ich die genauso kritisiert und hätte sie genauso irgendwie, also weißt du, hätte denen genau die Bühne dafür für gegeben, beziehungsweise darüber geredet. Klar, mich ordnen alle linksgrün versifft ein. Also das ist so. Wahrscheinlich bin ich es auch ein bisschen, aber ich würde nicht sagen, was ich wähle. Und ich glaube, viele würden auch überrascht sein von dem, was ich schon gewählt habe. Also von daher, weiß ich, ist es für mich so eine Sache, die will ich einfach nicht sagen, weil damit würde ich halt einfach, also ich weiß, dass viele Leute auf meinem Account dann sagen würden, krass, die Lu, die wählt jetzt die und die Partei, dann vertraue ich ihr da mal, mache ich auch. Und das will ich ja nicht. Die sollen sich ja damit auseinandersetzen.
Jetzt ist es ja eigentlich erstmal eine coole Sache, dass theoretisch jeder die Möglichkeit hat, im Laufe der Jahre so eine Art Reichweite, Plattform, was auch immer aufzubauen, um sich Gehör zu verschaffen oder um seine Meinung kundzutun und damit vielleicht auch andere zu überzeugen. Und das begrüßt man ja in solchen Fällen in dem Fall. Aber das passiert ja auch auf der anderen Seite, in Anführungszeichen, am rechten Rand, wo sehr, sehr viele ja, rechtsorientierte Influencer auch sehr groß und erfolgreich sind, vielleicht etwas unterm Radar schwimmen, aber durchaus ihre Einflusssphären sozusagen abstecken und teilweise ja auch wirklich große ja, Medien-Outlets aufgebaut haben im Laufe der Zeit. Glaubst du, dass man ja deshalb sagen muss, es ist grundsätzlich eigentlich eher kritisch, wenn auf einmal, wir können es nicht mehr aufhalten, aber wenn jetzt halt auf einmal jeder ein Mikro hat und jeder eine Reichweite produzieren kann, um eben auch für menschenverachtende und sehr, sehr schlimme Positionen laut zu trommeln?
Ja, also voll. Und gleichzeitig ist es ja so, dass jede und jeder von uns inzwischen auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook, also wir haben ja das Gefühl, wir sind alle PressesprecherInnen. Also, ne, wir haben ja alle das Gefühl, wir können jetzt für Partei XY sprechen und wir wissen alles und haben zu einem eine Meinung. Und da kommen wir jetzt wieder zu dem Punkt, dass ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir halt unterscheiden, was sind Meinungen und was sind halt Fakten, die einem dann da irgendwie als FollowerIn geboten werden. So. Und da habe einerseits ich die Verantwortung, also ich trage die Verantwortung. Ich muss aber auch wirklich, ich finde, alle Personen, die sich auf Instagram oder auf Plattformen irgendwie anmelden in den sozialen Medien, tragen auch irgendwie Verantwortung, da auch mal zu hinterfragen. Also ich muss irgendwie schon die Reife besitzen, dass ich halt auch, wenn mir jemand was sagt, das vielleicht auch nochmal hinterfrage oder mal die Frage stelle, hey, woher hast du denn das jetzt eigentlich? Gibt es dazu eine Quelle? So. Deswegen würde ich dann noch einen Schritt weiter gehen und sagen, da ist ja auch die Politik dann auf jeden Fall verantwortlich, weil das gehört mit einfach ins Schulwesen. Also es muss mit irgendwie am besten schon in die Grundschule, weil Instagram, TikTok und Co., das wird man nicht mehr wegdenken. Man muss es viel mehr mitdenken, auch schon bei den jungen Menschen, wie sie damit im Alltag und in der Schule umgehen. Und ich glaube, da musst du auch drauf trainieren. Damit will ich nicht meine Verantwortung irgendwie wegschieben, aber ich glaube, das ist ein Zusammenspiel aus beidem.
Wir haben uns ja im Vorfeld so ein bisschen ausgetauscht zu einem Interview, was ich mit Wolfgang und Ole geführt habe, wo sie generell Influencer sehr hart kritisiert haben, aber eben auch dich namentlich erwähnt haben. Ich wüsste mal so ein bisschen gerne, was dich dann dazu bewogen hat, auf diese Kritik so im Zuge jetzt zu reagieren und zu schreiben. Genau. Weil ich kann mir vorstellen, sehr viele Leute, ne, reden ja die ganze Zeit und du kriegst sehr viel Feedback, hast du schon gesagt. Mhm. Warum hattest du da das Gefühl, boah, ich muss da irgendwie mal was sagen?
Ja, ich habe ja dir geschrieben, weil ich es einfach schade. Also es ist natürlich berechtigt und es gibt ja jetzt auch keinen Grund, aber ich finde es schade, dass die beiden halt nicht auch wirklich in den Austausch gegangen sind. Das müssen sie auch nicht. Aber ich denke mir immer so, boah, von mir erwarten das auch immer alle Leute, dass ich mit den Menschen in den Austausch gehe, bevor ich mir eine Meinung bilde oder bevor ich was raushaue. Und das fand ich bei dem Thema einfach auch. Wahrscheinlich liegt es aber auch daran, weil das einfach immer der Fall ist. Es wird immer über egal ob Kolleginnen von mir oder mich gesprochen, ohne mal in den Diskurs gegangen zu sein. Und das finde ich einfach schwierig und schade. Und auch, ich glaube, es war ja sogar so, dass dann da auch so anonyme oder Fake-Accounts angelegt wurden, um das so ein bisschen zu beobachten. Und ich denke mir so, hä, ja, sprech doch einfach auch mal mit den Leuten so. Und das fand ich einfach ein bisschen schade. Am liebsten wäre ich mit in der Folge mit drin gewesen, weil ich sehr gerne einfach auch manchmal was dazu gesagt hätte. Und das habe ich einfach nicht verstanden. So, und da können Sie jetzt natürlich sagen, ja, weil wir es einfach nicht wollten, Punkt. Ja, fair enough, ist okay, aber ich fand es schade.
Hm. Ja, ich habe es mir so ein bisschen so erklärt, Sie haben es ja auch an einer Stelle gesagt, Sie haben Namen dann im Podcast genannt, in dem Buch, um das es ja dabei auch ging, haben Sie ja keinen einzigen Namen geschrieben, weil Sie gesagt haben, Sie kritisieren ein System, ne? Also Mechanismen, die man theoretisch auch auf jeden anderen übertragen könnte, nicht nur auf dich, sondern auf viele andere. Das heißt, man nimmt Beispiele am Ende im Interview raus wahrscheinlich, um es irgendwie greifbar zu machen, um es zu beweisen, in Anführungszeichen, aber am Ende ist es eine Kritik an einem System. Und ich glaube, die beiden, das ist jetzt aber nur meine Beschreibung, hatten auch gar nicht unbedingt die Intention und haben es auch jetzt nicht, da jetzt selber aktivistisch tätig zu werden und einen Change einzuleiten in der Influencer-Welt, sondern ich glaube, sie wollten das einfach mal sagen so und als Kritik äußern.
Was ich jetzt fragen würde, also warum haben sie es dann aber im Podcast, also warum haben sie dann in deinem Podcast Namen genannt? Sie hätten es ja smooth so weitermachen können und jetzt halt genau das Ding weiter so fahren können und keine Namen nennen. Also woher kam dann auf einmal irgendwie der Gedanke, okay, dann nennen wir jetzt doch namentlich Leute? Also weißt du, und wenn das dann der Fall ist, dann würde ich schon sagen, dann geh halt auch mit den Leuten in den Austausch, weil wenn du es im Buch nicht gemacht hast, fair enough, finde ich cool, wenn es so an das System selbst geht, aber danach dann in den Podcasts über den Namen zu sprechen oder über Personen an sich, gibt mir jetzt das Gefühl, da vielleicht dann auch ein bisschen marketingmäßig so drüber nachzudenken, okay, will ich damit jetzt mehr Leute zuhören oder könnte das vielleicht eine Welle schlagen, damit wir für unser Buch einfach auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Das ist jetzt eine Unterstellung von mir, weiß ich, aber so denken ja auch manche über mich und natürlich denke ich da auch drüber nach, was war dann jetzt halt dafür der Grund, jetzt auf einmal einen Namen zu nennen.
Ja. Jetzt ist es ja schon so, dass du aber natürlich auch massive mediale Aufmerksamkeit erfährst, ne? Und das war ja auch tatsächlich eine sachliche Kritik, die so ein bisschen geäußert wurde, dass eben dann man jetzt zum Beispiel bei gesellschaftlich relevanten Themen auf einmal in Anführungszeichen Influencer holt, die halt über das Thema sprechen und ihre Lernreise vielleicht dokumentieren, aber jetzt, keine Ahnung, nicht zum Thema Feminismus forschen, nicht seit Jahren dazu Bücher veröffentlichen, sondern das halt jetzt für sich entdeckt haben, eine Relevanz durch ihre Followerschaft sozusagen bekommen haben, darüber natürlich auch eine Art Autorität, aber jetzt nicht unbedingt als Experten sozusagen vielleicht in jeder Sphäre gelten können, ne? Also wie gehst du mit dieser sachlichen Kritik um, dass ja du da ja jetzt schon rausgegriffen wirst, obwohl du jetzt vielleicht nicht unbedingt den Expertenstatus hast wie manch andere?
Kann ich erstmal total verstehen, würde dann aber, hätte da auch gerne dann gefragt, hey, was ist denn euer Lösungsansatz? Weil es ist halt immer cool, Kritik auszuüben, aber was ist denn dann der Gegenvorschlag oder die Lösung? Und wenn ich über gesellschaftspolitische Themen spreche und dafür Geld bekomme, dann ist es nicht so, dass ich als Expertin auftrete, sondern in erster Linie diese Themen und auch die Menschen dahinter, die daran geforscht haben zum Beispiel, ja mit in ein Interview reinnehme und denen quasi die Plattform gebe, damit sie und ihre Themen bekannter werden. Und das wird mir dann bezahlt. Und ich finde das total, ehrlicherweise, legitim. Ich finde es total legitim, dass ich das mache, weil stell dir vor, ich würde jetzt weiter für Abnehmshakes Geld nehmen. Das würden sie auch alle beschissen finden. Also ich glaube, ich kann eh machen, was ich möchte. Kritisiert wird's immer. Aber an sich eine Plattform zu bieten für gesellschaftspolitische Themen, solange ich mich dann nicht als Expertin irgendwie betitele, ja, und mir immer ExpertInnen ja mit reinhole, die ja da was dazu sagen, finde ich das total in Ordnung.
Das glaube ich tatsächlich, oder würde ich jetzt auch genauso sehen. Ich glaube, ab dann, das machen nämlich teilweise manchmal ja Medien auch, wird es ein Problem, wenn sie sich Menschen aufgrund ihrer Bekanntheit und Reichweite rauspicken und sie dann zu Experten machen, sozusagen, eben aufgrund der Reichweite. Ne? Also ich glaube, ich würde dann eher einen Appell an Journalisten oder Redaktionen formulieren und sagen, hey, sucht euch doch nicht die Leute, die vielleicht jetzt eine riesen Followerschaft haben und irgendwie auf Insta cool sind und irgendwie in der Hoffnung, vielleicht junge Zuschauer zu erreichen, sondern nehmt euch doch die Leute, die das Know-how halt erwiesenermaßen wirklich haben. Also das betrifft jetzt nicht dich, das ist an vielen Stellen passiert, wo man das Gefühl hatte irgendwie, was legitimiert jetzt diese Person zu Thema X zu sprechen?
Ich verstehe voll, was du meinst. Ich glaube nur, dass es da, also da wäre es tatsächlich wichtig, einfach vielleicht Expertin und Influencerin zusammenzuholen, weil es einfach so ist, und das muss man einfach sagen, ich erreiche einfach mehr Leute und wahrscheinlich die, die erreicht werden sollen, als es eine Expertin auf ihrem Gebiet tut. Und das ist aber nur so, weil die Expertin natürlich ihre Zeit auch da rein investiert, um auf einem Gebiet zu forschen oder darüber halt zu sprechen und ich halt die ganzen letzten Jahre mir eine Followerschaft aufgebaut habe, dann ist es doch aber das Klügste, was man machen kann, das zu verbinden, einmal der Person eine Plattform zu bieten, die ich nun mal mir aufgebaut habe und gleichzeitig zusammen über dieses Thema zu sprechen. Und wenn ich dann dafür Geld kriege von, keine Ahnung, von einer Firma oder einer Organisation, ja, dann habe ich da kein schlechtes Gewissen. Aber ich weiß, was du auf jeden Fall meinst. Und da würde ich auch sagen, also manchmal würde ich auch super gerne mit meinen Kolleginnen halt drüber sprechen und da einfach sagen, hey, lass uns da mal alle nochmal so ein bisschen unseren Kodex so ein bisschen nochmal ausarbeiten, unseren gemeinsamen ethischen. Aber das wollen ja vielleicht auch einige gar nicht. Und ich will mir jetzt auch nicht anmaßen, dass ich jetzt mit Lou, mit erhobenem Zeigefinger, zu meinen Kolleginnen geht und dann sagt, so, ihr dürft das jetzt aber so nicht mehr machen. Also das kann ja auch nicht machen. Und ich mache ja auch nicht alles richtig. Ich mache ja auch ständig Fehler.
Findest du es problematisch, wenn man von politischen Organisationen, ich sag mal vielleicht auch wirklich Politikern selbst und oder Behörden, Ministerien Geld annimmt?
PolitikerInnen geht gar nicht, Parteien geht gar nicht. Jetzt kann man natürlich darüber, also jetzt können wir auch diskutieren und ich kann auch verstehen, dass es Leute nicht gut finden und problematisch finden, Ministerien. Ich habe mit einem Ministerium tatsächlich schon zusammengearbeitet. Da ging es auch um häusliche Gewalt. Das war das Bundesfamilienministerium zum Beispiel. Das ist SPD geführt und mir war dabei wichtig, dass ich vertraglich in keinster Weise eingeschränkt werde, danach weiterhin meine Meinung zu sagen. Also wenn ich, keine Ahnung, das Gefühl habe, dass Olaf Scholz irgendwie Scheiße gebaut hat, dann möchte ich das sagen können. Wenn ich das Gefühl habe, Franziska Giffey hat Scheiße gebaut, dann möchte ich das sagen können und auch danach noch. Das war zum Beispiel eine Sache, auf die ich gleich super geachtet habe und gesagt habe, hey, Leute, ich mache das, weil das Thema an sich voll wichtig ist und wenn ihr dafür Geld bezahlt, ich meine, sie bezahlen dafür ja auch Geld, dass sie an irgendwelchen Litfaßsäulen oder in Zeitungen halt irgendwie stattfinden und das Thema näher bringen, warum auch nicht mir? Ich kann aber verstehen, dass Leute dann sagen, ja Lou, kannst du dann aber wirklich noch 100% unabhängig davon, dass du Geld bekommen hast, deine Meinung über die SPD so sagen, wie du sie sagst? Und da kann ich dann einfach nur hoffen, dass die Leute mir vertrauen und ich halt für mich weiß, dass ich das halt kann. Deswegen Parteien aber an sich und PolitikerInnen, das geht für mich gar nicht.
Ja, das finde ich einen sehr wichtigen Punkt, um das nochmal so ein bisschen auch klarzustellen und da vielleicht auch mal so eine Grenze zu ziehen, wie du meintest, vielleicht auch so eine Art Kodex oder so mal einzuführen, ja. Weil ich glaube, man muss es schon manchmal ins Verhältnis setzen. Natürlich werden auch Anzeigen zum Beispiel von der Bundesregierung oder einzelnen Ministerien in Zeitungen geschaltet, aber wenn jetzt der Spiegel Geld dafür bekommen würde, dass sie ein dreiseitiges Interview mit Friedrich Merz abdrucken oder so, ne, dann hätte man schon irgendwie ein sehr dickes Fragezeichen, wenn nicht gar einen politischen Skandal irgendwie. Und ich finde auch, dass man Influencer da noch mal ein bisschen besonderer betrachten muss, weil bei euch einfach die Trennung nicht da ist zwischen Redaktion und sozusagen Anzeigenabteilung.
Voll. Ja, bin ich absolut bei dir. Und das ist auch ein Thema, bei dem ich natürlich auch noch nicht zu 100% weiß, was jetzt der beste Weg ist. Andererseits habe ich auch einfach ein Recht darauf, Geld zu verdienen. Und das möchte ich auch gerne, um auch eben andere Projekte voranzubringen, um Pacey zu bezahlen, um mir auch ein bisschen Geld zurückzulegen. Also ich habe immer das Gefühl, bei Influencerinnen ist es so, da wird einem nichts gegönnt. Wenn ich Geld auf dem Konto liegen habe, dann ist es scheiße, weil ich eine Influencerin bin, so, weil ich ja nichts dafür gemacht habe und nie gearbeitet habe, so gefühlt, und mir das alles irgendwie in den Hintern gesteckt wird. Und es ist total legitim, dass ich Geld verdiene, und dann probiere ich das einfach auf die Art und Weise, mit der ich am besten das vereinbaren kann mit mir. Und wenn das mal ein Ministerium ist, es ist ja jetzt auch nicht wöchentlich oder monatlich irgendwie, zu einer Kampagne wie häusliche Gewalt, dann ist es für mich ein Thema, wo ich ja sage, und dann kann ich damit umgehen und habe ja inzwischen auch trotzdem Olaf Scholz in einem Interview kritisiert. Also es ist ja nicht so, dass ich danach dann irgendwie jede Woche über die SPD freundlich spreche.
Ja, ich glaube auch, dass da immer in der Kritik gerade an dem Thema, was verdienen Influencer und haben sie das verdient, super viel mit reinspielt. Es gibt einerseits die Leute, die einfach sehr wenig auch über die Branche wissen, sich nicht vorstellen können, was der Workload ist, wo immer noch die Idee vorherrscht, ach, es ist doch nur ein Posting, so, das mache ich in 2 Sekunden und dafür kriegst du jetzt so viel Geld, ne? Also wo man einfach überhaupt keinen Respekt auch für den Job selbst hat und für das Handwerkszeug sozusagen, was da drin steckt. Und ich finde aber andererseits natürlich die Kritik schon legitim, dass man sagt, hey, hast du ja auch gesagt, du hast Verantwortung für sehr, sehr viele Menschen, weil du einfach Einfluss auf ihre Meinungsbildung hast, ne?
Ja.
Ihr Handeln und Denken beeinflussen kannst. Und das ist etwas, was es in der Gesellschaft natürlich in Form von Medien und Gatekeepern gab, wo aber durch diese redaktionellen Strukturen damals, so vor 30 Jahren, halt schon irgendwie immer noch eine Art Kontrollmechanismus drin war. Da ist auch viel Scheiße passiert und passiert auch immer noch und heute noch schlimmer als damals, aber es war in irgendeiner Form schon reguliert. Heute hast du halt Einzelpersonen, ne, die durch eine Handlung einen vielleicht großen Fehler sehr viel Schaden anrichten können, vielleicht auch im Laufe der Zeit, wo du es gar nicht wirklich merkst oder nicht sagen kannst, Person X hat jetzt dazu beigetragen, dass irgendwie mehr AfD gewählt wird oder so. Aber das ist so ein schleichender Prozess. Und ich kann schon verstehen, dass dann sehr, sehr genau hingeschaut wird, ist es okay, dass sozusagen mit der Meinungsbildung bei anderen oder sehr vielen anderen Menschen Geld verdient wird. Und wann passiert das und wann sollte das besser nicht passieren?
Ja, nee, gehe ich ja auch voll mit dir d'accord. Das Allerwichtigste, der Ton macht halt die Musik, und das, die Art und Weise, wie darauf geschaut wird und ob mit einem gesprochen wird oder über einen gesprochen wird und ob Olli Pocher eine Bildschirmkontrolle macht und wo du ja auch recht hast, die an sich, die Message, die er dann damit rausbringen will, ist die richtige. Ich finde auch ganz viel ganz schrecklich von meinen Kolleginnen. Aber die auf sexistische oder diskriminierende Art und Weise dann auch oft durchzubeleidigen und gleich so persönlich eklig zu werden, das ist einfach falsch. Und dadurch entsteht einfach im Moment, finde ich, einfach gegenüber diesem Influencer-Bild halt voll der Hass. Und dadurch werden alle in einen Topf geworfen. Und selbst wenn es da Leute gibt, die halt Abnehm-Shakes irgendwie promoten, haben die es aber nicht verdient, gehasst zu werden. So. Und das ist einfach das, was mich stört daran.
Aber genau, ja, würde ich 100% unterschreiben. Ab da, man muss immer nuanciert vorgehen und differenzieren, was die Kritik angeht, absolut. Also das, finde ich, hört da auch auf. Und dadurch, finde ich, hat sich Oliver Pocher auch diskreditiert als ein ernstzunehmender Kritiker sozusagen der Szene, ne? Eigentlich von Anfang an fast, weil das schon sehr früh ersichtlich war, dass er da vor allem sein Eigeninteresse und auch seine Macht jetzt natürlich irgendwie daraus zieht, ne?
Ja.
Weil er jemand ist, der sehr viele Menschen kontrollieren kann und
Ja. Und es auch
mobilisieren kann.
tut.
Ja, genau, richtig. Eine Sache so ein bisschen, die mir auch aufgefallen ist, aber ich glaube, das ist vielleicht auch dann eben eine sehr individuelle Frage. Hinterfragst du manchmal auch im Nachhinein? Du hast schon ein bisschen angedeutet, ob Kooperationen okay waren und hast du auch jetzt in letzter Zeit öfter mal gesagt, boah, habe ich früher vielleicht noch gemacht mit Nike zum Beispiel, aber jetzt nicht mehr. Wie oft gehst du da so mit dir selbst nochmal in Medias Res und sagst, muss
Ja,
ich nochmal
immer.
anpassen?
Also safe immer. Das liegt auch daran, also ich habe ja eine Mitarbeiterin, beziehungsweise ja meine Managerin, beste Freundin gleichzeitig, die Pacey. Und mit ihr spreche ich immer. Und das Coole ist, wir sind so, was den Wertekompass angeht, halt voll auf einer Ebene und sind da halt voll gleich, was das angeht. Und natürlich gucke, also wir probieren natürlich bestmöglichst, dass es nicht passiert, dass wir danach nochmal hinterfragen müssen, war das richtig oder nicht, aber es gab safe schon Kooperationen, bei denen ich im Nachhinein sagen würde, das war einfach nicht cool. Mir fällt jetzt, hättest du mir die Frage irgendwie vor dem Interview gestellt, hätte ich mich darauf vorbereitet und hätte dir was rausgesucht. Mir fällt jetzt nicht auf Anhieb was ein. Vielleicht hast du was, wo du mich zu fragen möchtest, aber jetzt so die letzten Wochen gibt es jetzt nichts, wo ich sagen würde, war kacke, weil ich auch gar nicht so viel Werbung mache, ehrlicherweise.
Ja, ich mag es eigentlich auch immer nie so irgendwie so nitpicking zu sein und dazu sagen so, hey, da hast du aber mal einen Fehler gemacht oder so. Ich habe mich tatsächlich nur bei einer Sache ein bisschen gewundert, dass du für Facebook Werbung gemacht hast in einem deiner Podcasts zum Thema, ich glaube, also Corona-Informationsaufklärung, ne? Wie können wir irgendwie dafür sorgen, dass keine Fehlinformationen da durchlaufen, weil das einfach für mich so ein absoluter Widerspruch ist, ne? Das ist so ein typisches Public Affairs Thema, dass Facebook jetzt halt sagt, ja, wir machen ja was, um Fehlinformationen aufzuhalten, aber man weiß, das ist irgendwie so ein Tropfen auf den heißen Stein, ne? Also das wäre jetzt etwas, wo ich sage, hätte ich nicht gemacht an deiner Stelle.
Ja, sehe ich dann, also ja, kann ich nachvollziehen, dass du das sagst und ich sage halt, für mich ist es gut, wenn, auch wenn es wieder, das ist ja quasi wie Greenwashing, ist ja genau dasselbe wie Greenwashing, da könnten wir jetzt auch noch eine Stunde drüber reden, weil einerseits muss man auf jeden Fall Unternehmen und große Konzerne kritisieren und andererseits, wenn sie halt gar nicht anfangen würden, über irgendwas zu reden oder zu sprechen oder zu thematisieren oder zu handeln, ist es halt genauso scheiße so. Und bei Facebook ist halt so, dass ich mir denke, ja, ganz ehrlich, ich kann Facebook schon allein nicht bashen, weil du und ich, wir finden da statt. Wir finden auf Instagram statt, wir finden auf Facebook statt. Also weißt du, was ich meine? Und deswegen war es für mich halt so, dass ich gesagt habe, ja, okay, das geht für mich klar und habe mich da auch nochmal mit anderen abgesprochen, die auch Werbung dafür gemacht haben, die auch so meinen Wertekompass verfolgen und die haben auch dann da Werbung gemacht. Dann habe ich gesagt, okay, mache ich da auch mit.
Ich kann das auch, also genau, die Erklärung kann ich natürlich voll nachvollziehen. Ich finde halt, dass es gerade bei so einem eher greenwashigeren Thema dann ja schon ein Problem ist. Klar, du findest da statt, es wäre jetzt Schwachsinn, wenn du irgendwie generell Facebook irgendwie zum Teil deiner Kampagnen machen würdest oder sie irgendwie massiv bashen würdest. Aber indem du hier so deinen Approved-by-Stempel ein bisschen drauf gibst, weil deine Follower ja wissen, wie intensiv du dich mit deinen Auftraggebern auseinandersetzt und dann natürlich nochmal eine besondere Glaubwürdigkeit vorherrscht oder ein besonderes Vertrauen, dass du das gecheckt hast, gibst du ja schon nicht einen neutralen Daumen, sondern eigentlich einen Daumen nach oben für das, was Facebook da macht, ne? Also deshalb ist es für mich so ein bisschen nochmal eine Differenzierung zwischen ich finde das statt und ich akzeptiere es, dass es Fehler gibt und hoffe, dass es besser wird oder ich promote die meiner Meinung nach halt PR-Maßnahme.
Aber also weißt du denn, dass es quasi, also das ist jetzt meine Frage an dich, weißt du, dass es eine PR-Maßnahme bleibt oder glaubst du das gerade nur? Weil also ich könnte das jetzt noch, ich kann es nicht einschätzen, ich kann es, also die Behauptung würde ich jetzt nicht aufstellen.
Mhm. Ja, ich meine, also ich habe in der PR gearbeitet, deshalb sehe ich manchmal, glaube ich, vielleicht Muster, es ist natürlich im Interesse von Facebook, in der Gesellschaft jetzt wieder so eine Art Vertrauen aufzubauen und nicht mehr als der Buhmann zu gelten, der eben an diesen ganzen Fehlinformationen auch massiv mit beteiligt ist, durch Nichthandeln im Sinne von, wir moderieren das nicht, wir löschen nicht schnell genug und so weiter. Und nur weil es jetzt Telegram gibt, finden ja diese ganzen Hass- und Fehlinformationskampagnen auf Facebook und WhatsApp trotzdem noch statt, ne? Also ich glaube, für die ist es natürlich interessant, jetzt zu zeigen, hey, wir machen doch was. Und ich, ne, das ist, glaube ich, ist eine sehr subjektive Bewertung des Ganzen. Ich hätte es halt einfach anders entschieden, aber kannst du ja natürlich selbst entscheiden.
Das ist voll interessant. Ja, das wäre wahrscheinlich auch nochmal für eine extra Podcast-Folge, weil ich mir gleichzeitig so denke, und das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen Naivchen Lou, gerade jetzt sind Bundestagswahlen und natürlich wird man auf Facebook auch noch mal mehr schauen, wie das halt funktioniert, ne? Was jetzt die Kampagnen angeht, auch gerade Fake News, Fake Accounts, Bots und sowas, was kann da stattfinden und. Und da habe ich eigentlich schon gedacht, dass sie sich dieses Jahr da krass gegen positionieren und schon noch mal schauen, dass sie sich da besser aufstellen, damit man eben nicht wieder so eine harsche Kritik irgendwie äußern kann.
Ja, ist also ja massiv wünschenswert auf jeden Fall.
Ja, voll. Also ich glaube, das ist was wir uns auf jeden Fall safe nochmal behalten sollten, falls wir nach der Bundestagswahl nochmal sprechen, dass wir vielleicht dazu nochmal so ein Resümee ziehen. Aber ich kann verstehen auf jeden Fall, also ich kann deinen Punkt verstehen, total. Und ich habe dir meinen gesagt. So. Und das würde ich dann so stehen lassen, aber nehme das so für mich auf jeden Fall voll mit.
Ja, ist doch wunderbar. Zum Abschluss wird immer jeder Gast gefragt, wer die persönlichen Influencer sind. Also so die Menschen, die dein Denken und Handeln beeinflussen. Jetzt nicht unbedingt Familie und Freunde, sondern die Leute, die du vor allem so im Digital Space siehst und wo du hinschaust und schon bei dir selber merkst, ah ja, doch, da bin ich mal inspiriert oder vielleicht in meinem Denken ein bisschen angestupst worden.
Auf jeden Fall Helene Fares, die finde ich super. Tarik Tesfu kannst du mit aufschreiben. Und Aminata Belli, von der habe ich auch sehr viel die letzte Zeit gelernt.
Ja. Okay, Lu, hör mal, ich danke dir sehr für diesen persönlichen Einblick, für die offene Diskussion. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir es nach dem Bundestagswahlkampf nochmal nachholen. Ich glaube, da gibt es sehr viel zu verarbeiten.
Ja, wollte ich gerade sagen. Das ist bestimmt spannend, wenn wir da nochmal sprechen. Bin ich auf jeden Fall gern dabei.
Cool, dann vielen, vielen Dank dir.
Gerne.
So, das war das Interview mit Luisa Dellert über ein Thema, das uns vor allem in diesem Jahr bestimmt so schnell nicht mehr loslassen wird. Deshalb, ja, bleibt gespannt, so wie ich, auf unser zweites Interview, das wir hoffentlich nach der Bundestagswahl führen werden und hoffentlich mit vielen, vielen positiven Geschichten und keinen Horror-Stories à la Donald Trump oder ähnlichem. Ich möchte euch vor allem aber auch das Interview mit Wolfgang und Ole nochmal ans Herz legen, falls ihr es noch nicht gehört habt oder es nochmal auffrischen wollt. Ich habe den Link in die Shownotes gepackt. Hier findet ihr eben diese allgemeine Analyse über Influencer und die kritische Auseinandersetzung vor allem mit solchen, die politische Themen mit ihren Followern und ihrer Community teilen. Und die beiden Autoren des wunderbaren Buches Influencer, die Ideologie der Werbekörper, eben Ole und Wolfgang, haben sich sehr, sehr klar kritisch zu dieser Art des Influencertums ausgesprochen und sehen es einfach nicht so gerne. Also folgt doch da gerne mal ihren Analysen und setzt euch damit auseinander. Ich glaube, auch diese Gegenüberstellung beider Positionen ist einfach ja wundervoll mehrwertstiftend. Ich danke euch für eure Zeit und freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder reinhört. Macht's gut.